Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchgeflüster mit mir, Sina und
Leonie. Und heute haben wir sogar einen Special Guest.
Einen Co-Host.
Und zwar Waldi ist mit dabei. Deswegen kann es sein, dass es in der Folge ab und zu ein bisschen geschmatzt wird, weil Sinas Parkettboden und Waldis Krallen vertragen sie nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein ziemlich cooles Thema für euch. Und zwar,
wir reden heute über Liebeskummer.
Ja.
Ja.
Ich denke, jeder von uns hatte schon mal Liebeskummer.
Yep.
Bei manchen ist es aktuell, aber bei manchen wahrscheinlich schon länger her. Aber wir sind drauf gekommen, dass es eigentlich immer relativ, ja, gleich scheiße ist.
Es ist immer gleich scheiße, das stimmt.
Ich glaube, das nimmt sich einfach gar nichts. Hattest du das letzte Mal Liebeskummer?
Also, gute Frage. Also, das letzte Mal richtigen Liebeskummer habe ich gehabt 2011. Das war mein erster richtiger Heartbreak. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich als Liebeskummer identifizieren würde. Alles andere danach waren irgendwie scheiß Erfahrungen und waren mir nervig, aber das war Liebeskummer.
Okay.
Richtig Liebeskummer. Und ich glaube, ich habe also diese ganzen klassischen Phasen irgendwie so durcherlebt von: Es ist mir scheißegal, dass mit mir Schluss gemacht worden ist. Mhm. Party, Party, jetzt kann ich endlich machen, was ich machen will. Vollkommen irre. Über, oh Gott, ich bin so traurig. Bis hin zu, ich will es nicht wahrhaben und keine Ahnung. Es ist,
das war richtig schlimm. Ich übrige die Phasen dann noch auf.
Bitte unbedingt. Und es trifft, finde ich, jedes Mal zu. Ich habe das danach erst mal gelesen, dass es diese so Phasen gibt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das hat bei mir einfach so gestimmt. Ich habe halt null Erfahrung gehabt mit dem Thema eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, weil, ja, bis zu dem Zeitpunkt ist noch nie mit mir Schluss gemacht worden, Gott sei Dank. Hm. Und also es war halt für mich sehr schwer, damit umzugehen und das überhaupt zu akzeptieren, dass halt eine Beziehung nicht mehr so existiert. Und überhaupt einen Weg zu finden, wie man dann auch mit sich selber klarkommt, war für mich auch ganz, ganz schwierig. Also ich bin so sehr irgendwie auf mich selber ich bin auf mich selber getroffen wieder und habe halt Probleme gecheckt, die ich halt mit mir selber dann gehabt habe und die halt auch irgendwie zu dem Beziehungsende geführt haben. Und habe aber infolgedessen, muss ich sagen, so scheiße diese Zeit war und ich habe wirklich lang gebraucht, bis ich da über diese Sache hinweg war, sehr, sehr, sehr viel daraus gelernt. Und ich würde die Erfahrung gar nicht mehr missen wollen. Es war unglaublich schlimm. Es hat sich für mich echt angefühlt wie Drogenentzug, so ein bisschen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Drogenentzug ist, aber ich habe physischen Schmerz gelitten. Ist tatsächlich so, es gibt Studien von einer amerikanischen Anthropologin, Helen Fischer, die ist voll genial, nicht Helene Fischer, sondern Helen Fischer, die hat das anhand von Studenten untersucht, Liebeskummer und dass sie Liebeskummer wie Kokainentzug anfühlt und dass dieselben Regionen im Gehirn beansprucht werden. Voll spannend.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Weil es macht ja auch so süchtig.
Irgendwie schon, ja.
Und Liebe. Hat ja auch so ein Suchtpotenzial.
Ja.
Ja. Aber diese Phasen wollen wir sie gleich besprechen.
Ja, bitte besprich sie gleich.
Also, ich habe es mir nicht extra aufgeschrieben. Ich bin heute so gut vorbereitet.
Nerdy.
Ich komme hier rein wie, ihr weiß nicht. Wie der Indiana Jones des Liebeskummers. Ah, nicht ganz. Ohne Patsche. Ich hätte einen Kappi aufsetzen, ist wurscht.
Sehr cool.
Und zwar die erste Phase, die man bekommt nach bei Liebeskummer, ist die Schockphase.
Mhm.
Da reagiert man mit, das darf nicht sein, das will ich nicht, weil man aus seiner Komfortzone gestoßen wird.
Mhm.
Hier handelt auch ganz stark eigentlich eher das Ego, weil man hat die Sicherheit geliebt und fühlt sich jetzt ohne diese Dings einfach, ja, hat man Angst.
Haltlos, ja.
Mhm. Und will sich wehren. Das ist auch dieses, was danach kommt, dieses bitte, bitte, nimm mich zurück, kommt meistens in dieser Schockphase. Aber da gibt es eine zweite Phase, die danach kommt, wo nochmal dieses, ich will dich zurück, da ist.
Das habe ich gar nicht gehabt, Gott sei Dank. Für das war ich zu stolz, ja.
Die Schockphase?
Mhm.
Dieses Leugnen, dass das jetzt da
nicht. Geleugnet habe ich es mal ganz kurz, aber dieses bitte, nimm mich zurück, habe ich nicht gehabt, Gott sei Dank.
Okay, ja. Ja, aber vielleicht, weil du in der Beziehung auch schon gemerkt hast, okay, es ist nötig.
Mhm.
Es ist ja auch ein Unterschied. Also ich glaube, es ist jetzt, also die Phasen variieren natürlich auch von Mensch. Also es ist, die Phasen gibt es, aber jeder nimmt die geflissentlich anders wahr.
Ja, die sind auch anscheinend ein bisschen so, können unterschiedlich passieren, habe ich einmal gelesen. Es ist eigentlich dasselbe, wie wenn wer stirbt, oder? Das ist ja ähnlich.
Das sind die gleichen. Also, diese Phasen kannst du eigentlich auch übersetzen, wenn du einen Job verlierst.
Krass.
Also die gleich sind die gleichen Phasen, wie wenn jemand stirbt, wenn du umziehst und da in so eine, da hast du auch mal so gewisse Phasen und das ist natürlich bei einer Beziehung, vielleicht ist die Schockphase länger und bei der neuen Job vielleicht kürzer, aber dieses einmal den Boden unter den Füßen weggezogen.
Ja, es geht um Verlust wahrscheinlich in erster Linie.
Ja, ist auf jeden Fall mal Phase 1. Phase 2 ist Wut. Da begibt man sich ganz gerne in die Opferrolle und ist ziemlich wütend über die Ungerechtigkeit.
Das kenne ich gut.
Die man da ja, weil man hat ja so viel gegeben. Und man hat doch alles getan. Ich finde das, das war interessant, das habe ich nämlich auch das Gefühl bei einer Freundin, die gekündigt worden ist, die ist gerade so in der Phase 2 gewesen, wo sie meinte, ja, ich habe mein ganzes Leben im Prinzip in diese Firma gesteckt und jetzt haben sie mich einfach weggeworfen. Und ich konnte das sehr gut nachvollziehen, weil das ist halt auch bei Beziehungen, man denkt, also ich habe immer das und das für ihn gemacht. Ich habe jeden Tag in der Früh, jedes Mal, wenn er bei mir geschlafen hat, habe ich Kaffee gemacht. Und er hat es nur in ganz seltenen Fällen
gemacht.
Teure Geschenke. Man denkt sich dann so, ja, wie viel hat er eigentlich überhaupt? Hat er mir jemals was geschenkt? Und man gleicht dann so ein bisschen so Sachen ab und begibt sich aber damit manchmal auch in die Opferrolle und sagt so, ah, ist so ungerecht zu mir. Und er ist so böse, 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 beziehungsweise der Chef ist so böse, böse, böse. Aber was vollkommen okay ist, man kann auch mal wütend und sein und sich in die Opferrolle reinhauen. Und
es tut vielleicht manchmal eh ganz gut, wenn man sie dem auch hingibt, aber dazu kommen wir nachher noch.
Ja. Naja, und dann gibt es eben die Phase 3. Hier kommt das Nachdenken. Und das Nachdenken führt dazu, dass wir es richten wollen. Wir wollen verhandeln, weil wir denken danach so, ja, aber das nach dieser Wutphase, dieser, ich habe doch so viel getan, kommt dieser, ja, aber eigentlich war es gar nicht so schlimm.
Also es reparieren versuchen?
Ja, ja. Man will den zurück und zurück in die Sicherheit. Weil das ist nochmal dieses so, wir kennen es ja ganz oft, bei Leuten mit On-Off-Beziehungen, da kommt die erste Phase Schock, dann kommt die Wut, dann hört man die Freundin noch sagen, boah, ich will ihn nie wiedersehen, ich hasse ihn, hat mich nur scheiße behandelt. Und 2 Wochen später geht sie schon wieder mit dem auf ein Date und ist so in der wieder zurück dazu. Weil in der Phase denkt man halt nach, was man halt alles Schönes erlebt hat, wie die Verliebtheitsphase war. Und da in der Phase sozusagen, das ist die nennen wir jetzt mal die Nachdenkphase, kommt es ganz oft dazu, dass die Leute den zurückschreiben auf einmal und sagen, hey, ich will doch. Was aber, ja, mal gut gehen kann und meistens aber leider nicht. Weil
das heißt, das Glück währt dann nicht mehr sehr lange.
Ja, ich denke schon, dass man, ich denke, es gibt Leute, wenn die Schluss machen und das wirklich die Phasen absolviert haben und sich dann nochmal treffen, dass dann eine Chance
hat. Aber da muss Zeit vergehen wahrscheinlich und man muss ja da an dem gearbeitet haben, was das Problem war.
Dazu kommen wir, dass man dann die letzte Phase ist, dann mache ich diese Phase. Also, jetzt sind wir bei Phase 4. Das ist die zustimmende Trennung. Denn es ist die wichtigste Phase, denn hier beginnt die Trauer. Man lässt alles zu und man sollte auch alles zulassen, also ganz, ganz viel weinen. Das ist ganz, ganz reinigend, denn man darf nicht sich als Versager fühlen, sondern muss einfach denken, das gehört jetzt dazu. Und ich habe irgendwie, ich fand das ein voll nettes Zitat, und zwar, Tränen sind wie das Waschwasser unserer Herzen, damit wir danach wieder klarer sind.
Schön.
Das fand ich so lieb.
Das habe ich gar nicht gemacht damals. Ich habe echt wenig geweint.
Ja, aber ja, jeder hat auch einen anderen Heulpensum.
Nein, ich habe mir es nicht erlaubt, glaube ich.
Du hast es nicht erlaubt. Ja, das ist vielleicht nicht gut, weil ich glaube, das ist zum
Beispiel... Die Phase geskippt.
Ja, aber halt, das ist gar nicht, glaube ich, so gut, weil ich glaube, man muss wirklich trauern können und sagen, okay, ich mache das, was ich ganz gerne immer mache, ich schreibe in diesen Phasen, ich schreibe ja dauernd. Also ich habe tausende Briefe schon in den verschiedensten Situationen geschrieben und in dieser Wut- und Trauerphase schreibe ich einfach alles nieder. Und meistens, aber einen gewissen Moment, das hatte ich letztes Jahr im Sommer damals, bei meinem Liebeskummer, da war das so, da habe ich das niedergeschrieben. Und dann habe ich das in der Person halt sozusagen an die Person geschrieben. Natürlich habe ich es nicht verschickt, sondern habe diesen Brief genommen und ihn angezündet. Macht das bitte nicht, Leute, ich hätte mir fast meine Wohnung
abgefüllt. Oh Gott!
Ich bin dann schreiend. Hinter mir der Hund hinterherlaufen, in die Dusche gesprungen, mit dem brennenden Brief in einer Metallschüssel. Ja, ich meine, es war zwar in einer Metallschüssel, aber es war
das klingt so dramatisch.
Es war für mich so eine große Flamme, dass ich total überfordert war und dann habe ich das halt abgelöscht.
Ja, da war sehr viel Leidenschaft dabei.
Ja, da war viel zu viel Brief, würde ich sagen.
Oh, shit. Viel zu viel Brief.
Ich habe viel zu viele Seiten. Dann habe ich den halb angekokelt mit extrem viel Rauch und musste ich viel lüften. Das war eine Katastrophe. Macht's das nicht. Geht's im Wald, vergrabt's es, brennt es irgendwo nieder, wo es erlaubt ist, was niederzubrennen. Macht kleine Stücke und ich weiß nicht, spült es das Klo runter oder so. Aber wirklich ganz klar, damit es gut auflöst, nicht, dass da Umweltverstopfung passiert, was weiß ich. Irgendwas, verbrennt es bitte nicht in der Wohnung, es ist wirklich gefährlich. Das kann ich jetzt nur sagen. Nachhinein gefährlich gewesen. Aber ich muss sagen, danach hatte ich ein gutes Gefühl. Ja. Ich hatte nämlich dieses, was weiß, also dieses Wegreinigen, also so reinigend.
Ja.
Ja. Jetzt kommen wir zu Phase 5. Die Akzeptanz. Das ist das, wo man sich das erste Mal wieder fühlt, ohne Wertung und voller Mitgefühl sich selbst gegenüber.
Das hat bei mir Jahre gedauert.
Ja, dieses erste Mal lachen wieder aus vollen Herzen und dieses, ich kann mich noch erinnern, ab wann das war bei mir. Die Trennung war damals Anfang August, das war ja nur so eine Gespusi-Geschichte, aber das war halt eine beschissene Sache, weil der einfach abgehauen ist mit dem Satz, er geht auf einen Kaffee. Auf jeden Fall, es war Anfang August und ich kann mich erinnern, dass ich glaube, es war Ende September oder so, es war auf jeden Fall September. Und es war noch schön draußen und ich habe das erste Mal, bin ich die Straße entlang gegangen und ich habe mich gut gefühlt.
Jetzt weiß man das Gefühl an, das kann ich mir erinnern.
Und ich bin gegangen und habe mir gedacht so, wow, es ist nicht mehr da. Die Schwere ist weg.
Ja. Ja.
Es ist wie, als ob ein Schatten, der mit dir gewandert ist, einfach weggegangen ist. Und es war einfach so befreiend und ich konnte ab dem Moment wieder herzhaft lachen.
Ja.
Ich habe ab dem Moment auch wieder einfach das Leben genießen können, ohne eine Wertung mir selbst da reinzugeben, dass ich das war kein Verblenden, kein ich will mich jetzt ablenken gerade und mache deswegen Party, sondern es war pures, gutes, positives Gefühl.
Ich finde das so schön, ich finde es sehr schön, wenn man das noch am Liebeskummer empfindet. Bei mir war das Gefühl ganz, ganz leise, das weiß ich noch. Es war auf einmal da, es war nach dem Fortgehen und ich bin damals nüchtern einmal fortgegangen tatsächlich, weil ich das schon so satt gehabt habe, dass ich jedes Mal nach der Trennung natürlich mega dicht war und voll sad und natürlich dann jedes Mal irgendwie wütend und traurig war und das hat mich einfach voll gestört. Und danach bin ich einmal nüchtern fortgegangen, bin um 6 in der Früh heimgekommen, habe voll den guten Abend gehabt, mal kein Drama, keine schlechte Stimmung und ich bin am Fenster gestanden, Sonnenaufgang und es war so, okay, du wirst das irgendwie überleben. Das war voll der dramatische Moment für mich.
Ja.
Also mir ist danach nur immer scheiße gegangen, aber das war das erste Mal, dass ich gewusst habe, es wird irgendwann voll gut sein und es wird irgendwann besser werden.
Ich hatte,
das ist so der Prozess.
Das war, es ist kein Liebeskummer in dem Sinn, sondern wie ich nach Berlin damals gezogen bin, habe ich diese Phase gehabt, dieses, weil da war ich trotzdem, ich hatte so eine Trauerphase Wien gegenüber, weil ich bin noch nicht ganz klar gekommen in meiner neuen Heimat. Und ich kann mich erinnern, da bin ich auf einem Dach in Berlin gesessen und habe einen Sonnenaufgang mal angesehen. Und habe mir gedacht so, du schaffst das.
Ja, voll.
Du bist jetzt hier, du schaffst das.
Ja.
Es wird dir gut gehen hier. Und ab dem Moment habe ich das Gefühl, dass ich dann auch angekommen bin mehr in der Stadt. Also ich glaube, dass es diese Phasen echt in vielen Bereichen gibt.
Mhm.
Und ich glaube, dass die ganz, ganz wichtig sind auch zu erkennen.
Ja, es läutet halt wirklich die Akzeptanz der Situation ein.
Ja, und dann beginnt, und jetzt ist Phase 6, wir haben noch zwei sozusagen, Phase 6 ist der Neuanfang und das läutet dann halt wirklich den neuen Lebensabschnitt ein bisschen ein. So, wie so, ich sag's immer so, es gibt so Phasen.
Ja.
Dann ist diese eine Phase der Trauer.
Lebensabschnitt
komplett vorbei und du kannst wieder neu anfangen. Und jetzt die wichtigste Phase, wie ich finde, neben der Trauerphase, ist die Erkenntnis.
Oh,
und zwar, da sollte man, und das ist einfach, das habe ich mir dann dazu gedacht, weil die haben halt geschrieben, so ja, und danach beginnt man neu. Und dann habe ich eigentlich gedacht, eigentlich das fehlt voll stark in jeder Phase, dass man dann nochmals reflektiert, wie kam es dazu? Wie kam es zu all dem, was...
Und ehrlich war, reflektiert, ohne wieder Opferrolle oder sonst irgendwas einzunehmen.
Ohne Wertung. Wirklich komplett ohne Wertung. Wozu warst du in dieser Beziehung? Weil jede Sache lehrt uns ja irgendwie was. Man muss es eigentlich so sehen. Das Positiv, also wenn man es negativ sieht, sagt man, man wird gestraft mit etwas.
Ja.
Aber wenn du es positiv versuchst zu sehen, einfach und du sagst, okay, das war eine Situation, durch die bin ich durchgegangen, was bringt mir diese Person für mein Leben? Weil ich glaube, das habe ich eh schon, glaube ich, auch mal im Podcast gesagt, das Leben wird dir immer wieder die gleichen Sachen schenken, wenn du sie nicht löst.
Die gleichen Herausforderungen, genau. Voll.
Wenn es sie nicht, also immer die gleichen Aufgaben sozusagen, bis wir sie lösen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, diese letzte sozusagen Phase für sich nochmal, wenn man wirklich so weiß, okay, es atmet auf, wofür war ich in dieser Beziehung, was hat es mir gebracht, wer bin ich in dieser Beziehung gewesen, wie möchte ich anders sein, weil du hast gemeint, du warst sehr eifersüchtig und
ja,
so
voll.
Und konntest da dann halt durch die Reflexion eigentlich sagen, okay, in meiner nächsten Beziehung werde ich darauf achten, das nicht zu sein. Ich hatte das auch bei meiner letzten Beziehung, dass ich mir gemerkt habe, okay, ich war so und so und so und das wollte ich nicht mehr. Klar, man kann nicht komplett seinen ganzen Charakter ändern, aber ich denke, man, wenn man dann nicht die gleichen Triggerpunkte hat oder so.
Ja, einfach aufmerksamer werden, auch bei den Dingen, die schwierig für einen selber sind. Was sind die eigenen Unsicherheiten, was sind die eigenen Ängste, die Probleme? Wie ehrlich ist man überhaupt zu dem anderen? Das finde ich auch ganz wichtig, dass man in einer Beziehung das einfach anspricht und sagt, das sind meine Schwachstellen, unter Anführungszeichen, damit kämpfe ich.
Ja.
Und ich glaube, dass jeder Mensch, der schon mal Liebeskummer gehabt hat, kennt das auch, dass er solche Sachen vielleicht nicht immer ganz ehrlich sagt oder eher entschuldigend erwähnt, aber man ist ja in einer Beziehung dafür, dass man irgendwie einen starken Partner findet, der einen aushält, unter Anführungszeichen, auch irgendwie und das tragen kann.
Und da habe ich jetzt eine neue Theorie aufgestellt, dass ich glaube, ich habe das vor kurzem auf ein Instagram-Posting von einem Mädchen gesehen, die hat geschrieben, du bist nicht meine andere Hälfte, du bist ein Ganzes und ich bin ein Ganzes.
Ja.
Und ich habe oft das Gefühl, und das habe ich zum Beispiel bei mir ganz stark gemerkt, also wirklich bei mir waren Beziehungen oft, ich muss es haben. So wie man, ich weiß nicht, ich habe mich immer über die Sache definiert.
Wirklich, okay.
Also früher mehr, jetzt sogar gar nicht so sehr, aber da war dieses, man definiert sich oft.
Im Sinne von, der Typ ist so cool und ich würde es haben, oder?
So im Sinne von, ich definiere mich über einen guten, zum Beispiel, nennen wir es jetzt ein anderes Beispiel, ich definiere mich über materielle Dinge. Zum Beispiel, ich habe eine Designerhandtasche und definiere mich ja eigentlich im Prinzip dann über diese Handtasche, weil warum muss es eine Designerhandtasche sein? Klar kann man sagen, es gibt ästhetische Gründe, aber es gibt ja Leute, die halt sich stärker über materielles definieren und andere schwächer.
Ja.
Und ich habe halt in meiner Vergangenheit gemerkt, es war mir immer wichtig, eine Beziehung zu haben. Und weil ich dachte, dass ich dadurch vollständig werde.
Okay.
Also dieses Vollständigsein, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich keinen Partner habe, bin ich nicht vollständig. Ich bin nicht sozusagen ein Ganzes, sondern ich bin nur eine Hälfte, die sozusagen auf ihren, die Topf-Deckel-Theorie, dass ich halt immer einen Deckel brauche.
Das war meine größte Angst vor jeder Beziehung, die ich eingegangen bin, dass ich dieses Gefühl habe, weil ich habe mich immer so stark als Ganzes gesehen.
Ja.
Und ich war nie bereit dazu, irgendwie so ein bisschen abzugeben und mich auf so Fusion ein bisschen einzulassen, weil ich eben Angst davor gehabt habe, dass ich dann nur mehr ein Halbes bin.
Ja, weil das Ding ist, man schafft durch das Halbsein eigentlich urstarke Abhängigkeiten, weil man eigentlich dem Partner aufdrückt, hey, ich bin nur glücklich, wenn ich dich habe. Das ist ja im Prinzip dann eigentlich so ein starkes, also ich habe das ganz stark das Gefühl gehabt, dass bei meinem Ex-Freund so war, dass wir da deswegen auch voll den Struggle hatten, weil wir, es war halt auch on-off und es war immer voll intensiv und alles, aber es war immer so, ich brauche dich, sonst bin ich nicht glücklich, aber es war wirklich so wie Sucht. Also es war wirklich, das war ganz arg und ich habe das halt einfach gemerkt, dass ich das oft hatte, weil ich einfach selbst mich nicht vollständig gefühlt habe und immer gedacht habe, ich brauche sozusagen einen Partner, der das für mich schafft.
Aber wie wird man vollständig, wenn man sich selber so unvollständig fühlt?
Ja, ich denke, das muss man, ich habe mir da sogar was aufgeschrieben dazu. Und zwar habe ich das Gefühl, und das ist jetzt auch das meine Tipps für Liebeskummer, dass man einfach daran arbeiten muss, sein Selbstwert zu, weil das ist einfach was mit Selbstwert zu tun.
Voll.
Und es geht ja auch vor allem bei Trennungen, das zu erkennen, dass wir vollkommen sind, dass wir den anderen in Wahrheit nicht brauchen, sondern er ist ein wunderschönes Add-on in unserem Leben gewesen oder ist in unserem Leben. Aber es gehört einfach auch zu dem Weg, also ich sehe halt das irgendwie so, keine Ahnung, weil zum Beispiel ich merke es bei mir, umso länger ich mich jetzt mit mir selber beschäftige, ich mache halt viel jetzt auch in die Richtung, beschäftige mich stark mit mir selber, wo sind meine Schwächen, versuche meine Schwächen halt so auszulegen, okay, wie kann ich mich verbessern oder wo kann ich zum Beispiel meine Impulsivität ein bisschen trotzdem runterschrauben, weil sie mir ja selber nicht gut tut,
ja.
Aber ich finde halt, einfach dieses an sich arbeiten und dann sind zum Beispiel Sachen wie, es klingt so blöd und so banal, aber sowas wie Sport.
Ja, Hobbys.
Yoga,
überhaupt Hobbys, ja.
Wie sich mit Freunden treffen, die es nicht unbedingt jetzt Party sein.
Ja.
Hobbys finden, wie du sagst. Das ist so wichtig, um sich selber da zu finden und auch für sich so einen Ruhepol auch zu schaffen, auf den man immer wieder auch zurückgreifen kann, in einer Beziehung, weil es mal halt holprig, dass man sich erinnert, okay, da bin ich da bin ich gut, da fühle ich mich gut, da bin ich glücklich. Noch dazu glaube ich, dass ich glaube, ganz viele Leute wollen sich auch nicht mehr damit auseinandersetzen, wer sie sind. Das habe ich sehr oft das Gefühl, dass Leute das halt wegschieben. Also dann dieses, es ist so viel einfacher, dem anderen immer zu sagen, du bist schuld.
Stimmt.
Weil es in Wahrheit, der sagt, der andere ist schuld.
Aber es kehrt ja auch so viel Mut und so viel Selbstreflexion dazu, dass man sich selber wahrnimmt als die Person, die man eben ist.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht immer eine Absicht dahinter, dass manche Menschen das gar nicht so sehen wollen, sondern dass es vielleicht einfach auch nicht so erzogen wurde, hey, beschäftig dich mal mit dir selber.
Ja,
schau dir die Kinder heutzutage irgendwie an. Jeder ist ständig abgelenkt, jeder hat ein Tablet und ein Smartphone in der Hand. Ja. Und wenn man sich nie mit sich selber beschäftigt, mal ein Buch liest oder einfach mal in die Luft schaut und sich mal Fragen stellt wie, hey, warum bin ich überhaupt da und wer bin ich überhaupt und was mache ich da und keine Ahnung, das sind essentielle Sachen.
Ja, aber ich sage halt, zum Beispiel, ich habe das Gefühl gehabt, dass sich mit sich selbst zu beschäftigen, ich war auch als Kind schon, ich wollte das nie. Ich bin eben immer aus dem Weg gegangen. Ich habe zum Beispiel meiner Mama immer gesagt, so, wenn ich halt aufräumen muss, das Zimmer, ja, aber du schaust mir zu, beim Spielen immer zuschauen. Ich habe immer so das Publikum irgendwie gebraucht und habe mir dann eigentlich immer gedacht, so, jetzt im Nachhinein reflektiere ich voll stark diese Sachen und denke mir dann so, ja, ich meine, vielleicht war es für mich auch immer wichtig, einen Partner zu haben, einfach weil ich dieses Alleinsein nicht vorausgehalten
habe. Das finde ich aber immer voll der interessante Punkt, wenn Menschen sagen, oh, es ist so schwierig, wenn Leute immer einen Partner brauchen. Es ist auch eine Form von Akzeptanz, wenn man einfach so akzeptiert, also sich selber so akzeptiert, wie man eben ist. Sicher, es ist für die teilweise einschränkend, so wie für mich teilweise meine Eifersucht wahnsinnig einschränkend ist. Mhm. Aber man muss auch bis zum gewissen Grad akzeptieren, so bin ich eben.
Ja.
Es ist keine Ausrede, hey, ich fühle mich jetzt scheiße dir gegenüber auf oder ich sage jetzt irgendwelche eifersüchtigen Sachen zu meinem Freund oder so. Und weil ich bin halt so, das finde ich eine lame excuse.
Ja.
Aber es ist trotzdem einfach ein Teil von einer Persönlichkeit. Und es gehört irgendwie dazu, man muss einfach einen Weg finden, wie sie beide dann in der ganzen Beziehung arrangieren. Was ich nur voll interessant finde, du hast gesagt, man muss halt einfach schauen, dass man Hobbys, Freunde, Familie für sich und so Selbstwert generieren. Ich habe da mal voll das interessante Interview mit einem Burnout-Patienten gehabt tatsächlich. Mhm. Es ist halt um ein ganz anderes Thema gegangen, eben Burnout und wie der da reingeschlittert ist. Der war ein wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer in Wien, hat dann auf dem Weg zur Arbeit auf einmal hat er angefangen zum Laufen und ist 7 Kilometer durchgelaufen und hat nicht gewusst, warum. Hat auf einmal Panikattacke Deluxe gehabt. Und bei dem Interview hat er auch voll interessante Sache gesagt. Er hat gesagt, unser Leben basiert auf gewissen Säulen. Und für manche Leute ist die eine Säule eben wahnsinnig ausgeprägt, während die anderen immer mehr wegbröckeln. Und bei ihm war die Säule halt Arbeit. Familie vernachlässigt, Freunde vernachlässigt, Hobbys vernachlässigt, das hat sich alles um die Arbeit gedreht und ich bin mir ziemlich sicher, man kann das auch auf eine Beziehung anwenden.
Ja.
Wenn man sich so sehr auf diese Beziehung fokussiert und sie eben, wie du sagst, so sehr drüber definiert, dass alles andere nebensächlich wird. Ich meine, gut, es ist ein Unterschied, ob ich in einer anfänglichen Verliebtheitsphase einfach voll gern Zeit mit meinem Partner verbringe und sage, Friends, ich kann halt nicht, weil wir hängen so gemütlich irgendwie auf der Couch ab.
Das
ist eine Sache. Aber wenn das wirklich nach Jahren immer nur so massiv so ist und dass man, dass sie dann sukzessive keine Leute mehr bei einem melden oder man sich selber nicht mehr bei irgendwem meldet oder keine Hobbys mehr hat und nicht sagt, hey, du machst halt mal dein Ding, ich mach meins, ich gehe Yoga, du machst irgendwas anders oder so, dann fokussiert man sich zu stark auf eine Person. Und wenn dann diese eine fette Säule wegbricht aus deinem Leben, dann ist das Chaos komplett.
Ja, weil das Problem ist, du hast dann die anderen Säulen halt auch ignoriert. Und ich habe es zum Beispiel bei mir jetzt gemerkt, ich war am Anfang super attached zu meinem Boy und war halt so viel zu stark, normal würde ich jetzt für die Verliebte zu Hause sagen, aber es ging dann dadurch, dass ich auch einen Monat halt weg war in Thailand, hat sich das halt nochmal nach hinten verlagert, weil es für mich dann auch trotzdem in der Zeit, wo ich dann halt weg war, war ich dann so, ja, ich möchte das halt aufholen und in der Zeit habe ich aber gemerkt, dass wir alle eigentlich sehr oft gestritten haben, weil einfach das viel zu viel war, weil das auch nicht gesund war, weil das war so, ich möchte die Zeit aufholen, aber ich muss sagen, es hilft auf jeden Fall, wenn man sich sagt, okay, man trifft sich mindestens einmal die Woche noch mit Freunden, man schaut mindestens, dass man einen Abend mit für sich alleine hat, weil ich finde, das vergisst man auch. Ich bin auch immer, ich bin dann immer so, da mache ich das, da mache ich jenes, da mache ich dieses und wollte so ignorieren, aber in Wahrheit ist es so wichtig, weil ich finde es halt zum Beispiel, bei mir ist es viel wichtiger, aber das bin halt auch noch ich. Mir ist es viel wichtiger, wenn man Zeit miteinander verbringt, dass man die dann halt auch irgendwie nutzt.
Quality Time.
Ja, und nicht nur auf der Couch rumhängt. Ich meine, das finde ich auch schön, wenn man das zum Beispiel unter der Woche am Abend macht, aber dass man halt am Wochenende echt sagt,
aktiv,
wir machen zu zweit was, wir gehen da irgendwo hin, wir gehen klettern, wir gehen wandern, spazieren. Also auch spazieren gehen, finde ich, ist voll die angenehme Beschäftigung. Ja, einfach zu sagen, ja, wir schauen uns das jetzt mal einfach an, wir spazieren jetzt durch den, ich weiß nicht, ich schlag mich tot, 8. Bezirk, weil keiner von uns kennt den, ist doch mal nett, man entdeckt neue Sachen, vielleicht setzt sich in ein Café, verbringt den Tag miteinander, und ich finde das so wichtig, dass man, da, weil dann, finde ich, erübrigt sich das Gefühl auch, dass man so selbstverständlich ist, weil man denkt sich dann auch so, hey, mit meinen Freunden mache ich was Cooles.
Ja, entdecken ist ganz wichtig, gemeinsam Sachen zu entdecken, Sachen auszuprobieren und neugierig zu bleiben.
Ja, und mit das halt, also zum Beispiel, das ist etwas, was ich ganz schlimm fand, immer, das war so, mit meinen Freunden habe ich die coolen Sachen gemacht und mit meinen Freunden war ich dann zu Hause auf der Couch. Das fand ich aber ganz schrecklich und das wollte ich nie. Und dann bin ich eigentlich immer sehr dankbar jetzt gewesen, dass es halt so anders war, dass wir halt trotzdem was gemacht haben. Zum Beispiel, aber auch mal schwimmen gehen, das ist ja auch einfach rumgammeln auf der Wiese, aber es ist halt schwimmen gehen.
Ja.
Es ist halt ein Unterschied.
Ja.
Und ja, obwohl ich finde, dann zum Beispiel was, weil wir auch gesagt haben, sich die freien Räume geben, finde ich es halt auch wichtig, dass man aber auch nicht den anderen mit dem Dorn vor den Kopf stößt.
Mhm.
Und nur sagt, hey, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich brauche jetzt Zeit für mich.
Kann man auch delikater lösen, ja.
Ja, weil es ist halt auch etwas, wo ich sage, das glaube ich da auch, vor allem Männer nicht das, oft das Feingefühl haben, zu sagen, hey du, ich brauche heute wirklich mal einen Tag für mich oder einen Abend für mich, aber lass uns dann da und da ins Kino gehen.
Ja, das Schlimmste ist dann, finde ich, wenn man wen ignoriert zum Beispiel, also mir ist es jetzt noch nicht so passiert, aber ich kann es mir halt vorstellen, dass es also für mich sicher auch sehr schlimm wäre, wenn man dann so beinhart ignoriert wird, Nachrichten ignoriert werden.
Ja,
boah, und das ist das wenn man dann Verabredungen vielleicht nicht einhält, sie nicht meldet, man kann, also ich bin ein Fan von Ehrlichkeit in einer Beziehung und ich finde es voll okay, wenn wer sagt, hey, schau mal, ich habe morgen mit einem Freund was vor, wir haben eh keinen Plan gehabt oder haben wir irgendwas vorgehabt, das passt eh. Passt und dann sehen wir uns heute in 3 Tagen.
Ja,
ist doch voll nice und außerdem hat man immer mehr zu erzählen. Aber jetzt haben wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja, na, aber ich finde das auch. Ich finde halt auch zum Beispiel, dass das auch für mich so etwas ist. Da noch anhängen. Ich finde halt auch Verlässlichkeit zur Ehrlichkeit.
Ganz wichtig.
Dass man halt sich, wenn man sagt, hey, wir machen was am Abend um 18 Uhr oder wir machen am Abend was, dass das halt eingehalten wird. Und wenn das nicht eingehalten werden kann, weil man sich wirklich nicht danach fühlt, finde ich, kann man sagen, okay, man geht einen Step zurück, aber man muss das halt dann wirklich nett und höflich lösen und nicht einfach vor die Tür, also sozusagen richtig aufs Hirn klatschen, so, hey, ich will aber jetzt nicht. Also, das ist super wichtig. Ja. Aber zurück zum Liebeskummer.
Was sind deine Strategien gegen Liebeskummer?
Ich habe dann irgendwann mal die Theorie gehört, man kann halt nach 10.000 Drinks hört der Liebeskummer.
Die Hälfte der Beziehungsdauer, oder laut Sex and the City?
Ja, obwohl das, finde ich, ist Bullshit.
Hat bei mir nicht gestimmt, hat bei mir doppelt so lange dauert, wie Beziehung dauert hat.
Ich finde nämlich auch, dass es darauf ankommt, was für eine Beziehung das war und wie das...
Welche Intensität.
Ja, Intensität und auch, wie diese Beziehung ausgegangen ist. Also ich sehe das bei einer Freundin, die betrogen worden ist. Da dauert das drüber hinwegkommen viel länger, weil da noch so viele andere Faktoren...
Sicher, das in Frage stellen und...
Ja. Ich muss sagen, für mich ist es mein Tipp oder halt mein Weg, wie ich das versuche immer zu lösen. Ich lese dann immer gerne Bücher.
Mhm.
Also ich lese dann halt auch Bücher, die mich auch irgendwie vielleicht selbst weiterbringen. Ich habe also entweder Bücher, die mich halt ablenken, wo das Thema auch Liebe nicht vorkommt. Also sei es Thriller, wo einfach irgendwer umgebracht wird. Sehr gut ablenken.
Slasher-Movie.
Na, keine romantischen Filme in der Zeit. ich bin jemand, ich lese da in der Zeit gerne. Aber auch Bücher zur Selbstfindung wieder, ein bisschen mehr auf sich selber wieder zu kommen. Bei mir ist es halt ganz stark, dass ich dann in der Zeit auch wieder anfange, Sport zu machen, beziehungsweise da versuche, wieder neue Sachen zu entdecken. Mhm. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Ballett oder Barree oder so ausprobieren, klettern gehen mit Freunden, versuchen, die sozialen Kontakte wieder mehr aufzuleben. Mhm. Ich bin aber auch jemand, ich muss ehrlich sagen, ich streue das dann, also sobald Schluss ist, sage ich das in meinem Freundeskreis fast jeden Menschen, weil mir das ein Sicherheitsgefühl gibt, dass ich nicht mehr zurückfalle.
Mhm.
Also, dass ich in dieser Nachdenkphase nicht schreibe.
Gute Strategie.
Ja, weil wenn ich, also ich denke mir dann auch so, wenn das die anderen wissen, können sie auch besser mit einem umgehen.
Und sie können auch intervenieren und sagen, hey, stopp, lass dich nicht wieder drauf ein, weil dies und dies.
Ich habe eine Freundin, mit der es ausgemacht, dass ich, also da konnte ich damals einfach jedes Mal anrufen, wenn ich ihn anrufen wollte.
Mhm.
Und meinem terrorisiert man diesen Menschen.
Ja, wenn die Selbstbeherrschung halt nicht so groß ist, ist das auf alle Fälle dann gescheiter, wie wenn man jedes Mal wieder ein Hate abladet. Also das finde ich zum Beispiel, also als Vermeidungsstrategie ganz wichtig, keine Nachrichten.
Ja.
Keine Nachrichten. keine besoffenen Nachrichten, schon gar nicht.
Ja.
Und ich bin, wie gesagt, ich war der Typ, der echt fortgegangen ist und glaubt hat, jetzt muss ich viel rauslassen. Es hat mir so geschadet im Endeffekt. Ja. Es war so schlimm. Ich habe das so rausgezögert, dieses Leiden dadurch, weil ich mich so scheiße benommen habe beim Fortgehen.
Ja.
Und so crazy war, also richtig crazy, es ist mir dann einfach selber schon zu viel geworden. Ich habe echt zu dem Zeitpunkt, weiß ich nur, das war dann eh der Abend, wo ich zu mir selber gesagt habe, ich kann jetzt echt nicht mehr so weitermachen. Ja. Ich kann nicht weiterhin so fortgehen und jeden Tag irgendwie Alkohol trinken. Das war echt eine Zeit lang echt bedenklich. Das weiß ich ja selber. Ich meine, das war so Schools out und oh Gott, die fängt zum Studieren an Phase, wo eh jeder sauft. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen und mir selber auch nicht so aufgefallen, weil es halt so Sommerferien-Dings war.
Ja.
Aber im Nachhinein betrachtet, habe ich es echt bedenklich gefunden.
Ja.
Man ignoriert die eigenen Bedürfnisse so sehr. Eigentlich war man vielleicht eher noch weinen und im Bett liegen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl verspürt habe, dass ich sad bin, bin ich vollkommen weggelaufen davon. Und es war mir wichtiger, dass ich dann mich ablenke eben mit irgendwelchen Flirts oder mit irgendwelchen Friends und mit irgendwelchen Partys. Und es hat halt im Endeffekt wirklich nichts gebracht.
Ja.
Und also das ist definitiv was, was man echt vermeiden sollte. Und ich weiß, das ist so hart. Und vor allem ist es so schlimm, wenn du dann sagst, wenn dein Ex-Freund fortgeht. Dank Social Media sagt man irgendwie alles.
Ja.
Und du sagst, der macht High Life und hat vielleicht schon was mit irgendwelchen anderen Girls. Und du bist dann die dann nur an dem Schmerz dranhängt und hast dann irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss, das ist eine Konkurrenz dann gewesen, so, ja, ich muss das jetzt auch machen und ich muss auch so weiterdenken.
Das habe ich auch. Also da ganz muss ich sagen, das war ganz schlimm bei mir. Obwohl es bei meinem letzten, also bei meinem letzten Freund, also letzte Beziehung damals, war es gar nicht so sehr, weil ich mir dann, da war ich einfach froh, dass dieses On-Off vorbei ist. Da war ich dann auch so, da habe ich während der Beziehung schon so weit abgeschlossen, dass es mir auch gut ging danach. Aber ich erkenne das auch so gut, wie das war mit einem Spusi, mit dem war ich so 9 Monate, da hatte ich was mit dem. Und danach war ich so richtig so, ich muss das bessere Leben haben als er.
Ja.
Das ist ein dauernder Drang.
Schrecklich. Das war der Hund im Hintergrund.
Ja, aber ist eigentlich ganz so brav.
Ja.
Er tötet halt jetzt am Teppich. Und schaut uns an.
Aber sonst, ich würde echt Alkohol vermeiden. Ich weiß, also keine Ahnung, wie ich zum Beispiel jetzt zu dem Zeitpunkt handhaben würde, aber ich würde mir wahrscheinlich auch wirklich in Sport flüchten. Zumindest mal die erste Zeit zur Überbrückung und nicht in Alkohol wie damals.
Ja, finde ich auch.
Partys.
Also ich finde
Wildlife.
Ja, das Problem ist, was ich ein bisschen habe mit dem, dass man halt oft was eher am Abend dann doch eine Freundin trifft, ein Glas trinkt. Und dann halt.
Aber das ist was anderes, wie wenn du weißt, ich gehe jetzt halt fort, weil ich muss halt alles niederreißen. Ja,
das finde ich, habe ich gar nicht mehr. Also das hätte ich jetzt auch gar nicht. Also wenn das jetzt wäre, hätte ich gar nicht dieses
Bedürfnis. Ich hoffe es auch, dass ich es nicht mehr hätte, weil das war echt.
Ja, aber da,
mit 19 kann man es aber irgendwie machen wahrscheinlich, weil da macht es, wie gesagt, jeder.
Aber man ist ja dann auch so, dass man sich dann denkt, na, das habe ich auch nicht nötig. Also ich weiß, ich hatte jetzt das Gefühl so.
Ja, man wächst schon, man wächst schon auf
alle Fälle. Also ich bin auch jetzt nicht mehr die dieses FOMO hat.
Mhm.
Aber ja, Liebeskummer ist auf jeden Fall scheiße. Ich finde halt, es gibt eigentlich kein Allheilmittel, was dagegen ist. Was
aber ganz ehrlich, Social Media ausblenden finde ich schon mal voll wichtig. Weil Social Media finde ich wirklich so fatal und zerstörerisch sein kann, wenn man die andere Person ständig sieht. Wenn die andere Person ständig was postet und ständig dann so, hey, mir geht's so gut und alles ist so geil in meinem Leben. Echt. Also nicht unbedingt blockieren. Ich bin froh, das hat es damals nämlich nicht gegeben, dass man wen hidet.
Ja,
das gibt es mittlerweile schon. Und damals hat es nur die Möglichkeit gegeben, wen zu entfreunden.
Ja.
Aber ich würde das jetzt sofort machen. Ich würde sofort Social Media hiden und das nicht mehr so konsumieren, nicht so absichtlich reinschauen und so.
Ja, also ich muss sagen, dieses Hiden, also ich verstehe das total, dass man das macht. Was ich ganz schlimm finde, sind die Leute, die anfangen, alles zu löschen und zu blockieren von einem anderen. Weil das, finde ich, ist dann kriegt man oft noch alles sozusagen.
Das ist auch so aggressiv ein bisschen.
Ja, weil zum Beispiel, ich weiß das von mir, wenn ich da, wie ich da gelöscht worden bin, dann war das für mich damals dann trotzdem so eine Kränkung, weil ich mir gedacht habe, so, oh, das ist jetzt nicht nötig. Ja, da kann man, ich weiß nicht, ich verstehe es auf der anderen Seite, wenn man sagt, man möchte jemanden nicht mehr sehen, aber es gibt eben diese Methoden des Heiden und ich finde, man muss dem anderen nicht noch zeigen, hey, du bist mir so scheißegal.
Kommt aber drauf an. wie mit dir Schluss gemacht worden ist oder ob du Schluss gemacht hast, finde ich.
Ja, voll.
Also wenn du Schluss gemacht hast und du blockierst die Person und löst die Person, ist richtig arg.
Ja, das meine ich. Also,
ja,
nein, das geht. Fände ich dann geschissen, aber...
Und was sagst du zu dem, dass man the best way to get over someone is to get under another?
Das ist die schlechteste...
Die allerschlechteste.
Binder Dundert. Das ist so dumm.
Es ist so dumm. Man darf's, also es ist nicht dumm, nein, man darf kein, man hat es ja selber gemacht und man darf das überhaupt nicht bewerten, aber man muss sich selber fragen, will ich das jetzt wirklich?
Ja.
Oder warum mache ich es?
Ja, das Ding ist, ich finde, also...
Typen sind da halt, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, oder bin ich so empfindlich bei dem Thema irgendwie, Typen sind da, glaube ich, einfach komplett anders, wie wir fühlen. Es gibt schon viele, glaube ich, die ja, dann habe ich halt mal wieder Sex, ist ja nur Sex irgendwie. Die das gar nicht so als Liebeskummerbekämpfung hernehmen, aber ich glaube, für Mädels sind da schon eher
on the sensitive side. Ich glaube auch, dass das Liebeskummerbekämpfen nehmen. Ich glaube, dass bei Typen ganz oft das Ego angeknackst ist und sie deswegen ihr Ego
aufbauen. Gut, ja, das kann sein, das stimmt.
Also, dass es halt, hey, ich bin begehrenswert, ich fühle mich gut. Ich muss sagen, ich bin leider, ich tendiere dazu, ich habe das zumindest damals gemacht, von Beziehung zu Beziehung zu hüpfen. Das habe ich, das finde ich gar nicht gut.
Das hätte ich mir gar nicht gedacht bei dir, ehrlich gesagt.
Ich war früher sehr, sehr lange Single und dann hatte ich einen Freund und von der Beziehung habe ich ja mit, also es war ja die letzte Folge sozusagen, von einem Freund zum anderen Freund. Und das würde ich zum Beispiel gar nicht mehr machen, aufgrund dessen, weil du auch einfach da keine Zeit hast, das einmal zu verarbeiten.
Ja, voll.
Und weil du das in der nächsten Beziehung mit einarbeitest. Und ich war auch bei meinem jetzigen Freund, hatte ich die Situation, dass ich am Anfang voll unsicher war, ob das nicht viel zu früh schon ist. Weil ich habe am Anfang des Jahres sozusagen die Beziehung beendet gehabt und hatte im Sommer eben dieses Gspusi, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das Gspusi ein bisschen ein Ersatz war, jetzt im Nachhinein so reflektiert.
Mhm.
Aber das war okay und dann hatte ich halt im Oktober das Gefühl so, fuck, ich möchte eigentlich, weiß ich nicht, ob es schon so gut ist, ob ich schon so bereit bin, aber ich war schon so über alles hinweg. Ich war glücklich. Mhm. Ich habe nicht.
Dann spricht ja nichts dagegen.
Ja, dann spricht eigentlich nichts dagegen, aber ich habe schon den Gedanken gehabt, na, vielleicht ist das nicht gut, vielleicht ist es dann wieder das Gleiche, aber ich halt mich vor der Situation gefürchtet habe, wieder in eine ähnliche Situation wie in der vorherigen Beziehung zu kommen, die mir, wo ich einfach die Angst hatte. Aber ich muss sagen, es ist halt auch bei der Trennung von der letzten war ich halt relativ schnell sozusagen wieder am Flirten und rum.
Ja, es kommt eben eh so drauf an. Vielleicht ist es ja gar nicht so massiv schlecht gegangen
wie ein anderer. Es ist mir überhaupt nicht schlecht gegangen und deswegen war es auch irgendwie okay für mich. Ja. Aber in Wahrheit war es ein Bestätigungssuchen, so was immer ist. Zum Beispiel, ich merke das teilweise, wenn ich jetzt mit meinem Freund streite, dass wir gehen dann, also ich bin jetzt ein paar Mal, also wir haben ja gestritten, haben getrennt von meinem Freund gegangen, dass es schon so ist, dass ich mir dann manchmal denke, so, ich ziehe schon was extra Sexyes an, damit ich ein bisschen mehr Attention bekomme, weil so der Selbstwert irgendwie und diese, man kriegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, man kriegt vielleicht ein nettes Kompliment zu hören, das ist also Aufmerksamkeit spiegelt nach so einem Streit, dann auch ein bisschen getilgt wird, aber das nicht reicht, wenn die Freundin sagt, boah, du schaust gut aus, sondern das muss dann halt irgendwie ein männlicher, also ein sozusagen.
Das spricht ja auch nichts dagegen, dass man sie dann echt aufpimpt, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich getrennt ist und fortgeht und sie da die Bestätigung abholt. Nur die Frage ist halt echt immer, wie weit kann man dann gehen und wie weit schadet es dann auch wieder?
Ich glaube, das ist zum Beispiel eigentlich das, es kommt wirklich darauf an, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die halt das lange Gspusi gehabt hat, wo ich immer gesagt habe, der hat ein Sexmonopol. Da habe ich ihr gesagt, sie muss dieses Sexmonopol durchbrechen, weil sie einfach, das war nur ein Gspusi, das war keine Beziehung jetzt in dem Sinne, die hat schon eine sehr innige Sache miteinander, aber dann habe ich gesagt, du musst wieder an den Markt, du wirst uns ewig dran hängen, weil das ist immer der, mit dem du als letztes geschlafen hast, den letzten geküsst hast, irgendwie. Du wirst sehen, wenn du mal einmal angefangen hast, fühlst du dich auch wieder ein bisschen besser. Die hat mich angerufen und gesagt, so, ich hatte Sexmonopol durchbrochen und ich war so, wuhu! Und dann war sie aber selber, das war einfach so, das hat sie gebraucht und diesen letzten
Abschluss. So aus dem System raus.
Dieses, weißt du, so richtig, so jetzt ist es wirklich vorbei.
Mhm.
Und danach hat sie jetzt nicht angefangen, mit jedem rumzuvögeln.
Wie so ein Pflaster, das man ganz schnell abreißt.
So, aber danach war es halt für sie, weißt du, da war nicht mehr, da war wieder das, ich kann sie, also ich bin begehrt, ich bin sexy, ich bin das. Und war richtig wie ein Cut und sie konnte ab dem Moment auch wieder, also das war dann für sie normaler einfach alles. Es war wieder auf Null sozusagen.
Ja.
Und das finde ich schon, also ich finde, es kommt auf Situationen, ich muss sagen, es kommt auch darauf an, was das war. Mhm. Also ich glaube, wenn man verlassen worden ist oder so und man müsste sich aufraffen, überhaupt rauszugehen, dann ist es ganz schlecht. Mhm. Weil ich finde halt dieses, dann hast du halt irgendwen, dann lachst du halt betrunken irgendwen an und fühlst dich nur grindig, du kannst es nicht ausleben, so wie du es gerne ausleben möchtest, das ist dann, glaube ich, gar nicht zielführend.
Ja, man ist dann dauernd traurig währenddessen, das macht überhaupt keinen Sinn und dann fühlt man sich nur beschissen am nächsten Tag. Ja, dann
heult man am nächsten Tag noch rum, deswegen, weil man sich so eklig doch fühlt. Also ich finde, das ist gar nicht schön. Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Wenn man das Gefühl hat, es ist ein gutes, es wäre, um das Ganze auch perfekt abzuschließen und einen guten Cut draus zu machen, dann finde ich, ist es okay. Mhm. Aber man merkt das ja eh, wenn man dann zum Beispiel auf ein Date geht und sich eh nur blöd fühlt, dann,
ja, dann ist es nur zu bald.
Dann ist alles noch zu bald.
Aber es ist einfach alles okay, was irgendwie gut tut. Ich glaube, man muss einfach so massiv auf sich selber hören, was will ich jetzt? Ja. Wonach steht mir der Sinn? Muss ich jetzt unbedingt eine Weltreise machen oder wenn ich mir es leisten kann? Oder möchte ich einfach zu meiner Großeltern aufs Land fahren? Will ich mich verbarrikadieren oder will ich fortgehen? Will ich das ausleben oder will ich in meinem Bett liegen und rären? Das ist alles voll okay. Und vor allem dieses, ich muss mich jetzt so und so verhalten, weil ich möchte von mir selber keine Schwäche zeigen, ist, glaube ich, ganz, ganz gefährlich. Ja. Und da lernt man sich halt aber in dem, genau dem Punkt, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, an genau dem Punkt fängt man an, dass man sich selber kennenlernt. Und dann ist, das ist eigentlich total eine spannende Erfahrung.
Voll.
Einfach zu sehen, ich bin eigentlich nicht so hart, wie ich glaube, dass ich bin. Und ich bin ziemlich verletzlich. Und auch zu sagen, das finde ich ganz wichtig, dass man einfach das manchmal laut sagt, ich bin verletzt worden. Und das hat mir richtig weh da. Das habe ich so lange in meinem Leben nie gemacht, weil ich einfach, oh nein, ich bin viel zu cool und mir kann nichts umhauen. Ja. Nur es bringt nichts, wenn man dann immer so Stärke faked. Es macht nur traurig und einsam vor allem.
Ja, voll. Obwohl ich da auch sagen muss, man muss ein bisschen, also ich finde es immer schwierig, also ich habe das jetzt halt auch gelernt, dass man vorsichtig ist, wem man das sagt.
Ja, weil ich total.
Bin auch drauf gekommen, ich habe das dann eine Zeit lang gesagt, da habe ich gesagt, so, mich hat das und das so verletzt in meinem Leben. Also es ging nur um zwei Trennungen, das eine war von einer Freundin, das andere war von meinem Ex-Freund, das mich wirklich, wirklich verletzt hat. Es war eine, trotzdem eine schlimme Zeit für mich. Vor allem noch in der Beziehung, wo das dann on, off war. Ich habe geheult ohne Ende und ich finde es da ganz, ganz, ich habe das dann halt auch gesagt, offen angesprochen und oft kam dann auch so, ich weiß nicht, so ein bisschen ein Unverständnis, obwohl ich meine, jeder hat doch...
Es ist lustig, das ist wie, ich finde, es ist wie Migräne oder Bandscheibenvorfall, wenn die Person, der du das erzählst, das aktuell nicht hat und nicht durchleiden muss, dann versteht sie es nicht. Genau, dann versteht sie es nicht. Aber sogar Menschen, die es kennengelernt haben, sagen dann so, du kannst dich damit klarkommen, das muss man halt, ist nur keiner von Liebeskummer gestorben. Ich glaube, die meisten gebrochenen Herzen führen irgendwann einmal über kurz oder lang echt zum dramatischen Ende von einer Person, wenn man das nie behandelt oder aufarbeitet.
Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich finde das halt, das war dann noch verletzend, weil ich mir gedacht habe, so, ich bin ja kein Volltrottel, ich weiß schon, dass ich weiter, dass ich das schaffe. Nichtsdestotrotz hat das wirklich
ein... Es ist schlimm, es ist traumatisierend.
Es ist ein wirklicher, böse Zeit gewesen und ich finde das dann auch ganz, ganz, ganz schlimm. Und das bitte ich jetzt jede Zuhörer, Zuhörerin niemals zu machen, weil das finde ich das Allerschlimmste, als Nichtbeteiligter von der Beziehung, egal ob es eine Freundschaft war, die zerbrochen ist oder eine Beziehung zerbrochen ist, sich anmaßen zu können, dass der andere Part vielleicht gar nicht so Schuld hat. Weil man weiß es eh oft selber, was war eigentlich Schuld. Aber da so, ich weiß nicht, zu viel Position zu, vor allem wenn es vorbei ist.
Neutral sein.
Als Freundin kann man schon sagen, während der Beziehung, hey du, schau, ich finde das nicht so schön, wie der dich behandelt oder so. Das kann man schon sagen, wenn man das mitbekommt oder hört dass die, oder sieht, dass die Person leidet, dass man da eine stützende Schulter ist. Aber sich sozusagen jemandem zu sagen, du hast dich ja so aufgeführt in
der Beziehung. Du brauchst dich nicht wundern.
Du brauchst dich nicht wundern und ich kann, oder zum Beispiel, ich glaube dir nicht, wenn jemand sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Dass
der so war. Ja, es ist
voll schrecklich. Das ist so schlimm. Weil das hatte ich so oft, dass ich mir dann gedacht habe, so, Alter, du hast die Person nie kennengelernt. Oder halt, du weißt nicht, wie diese Person war, du weißt nicht, wie diese Beziehung war und du äußerst dich über diesen Satz, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Person
so war. Ja, es entwertet halt deine Emotionen und deine Erfahrung total.
Ja.
Das ist immer auch die Gefahr, glaube ich, bei so Marathongesprächen, die man dann oft mit Freundinnen oder oft leider Gottes nicht mit Freunden, sondern mit Bekannten hat, die vielleicht einem gar nicht so nahe stehen. Die das vielleicht auch gar nicht verstehen wollen und da gar nicht so das große Interesse dran haben, irgendwie da zu unterstützen. Marathongespräche würde ich auch komplett vermeiden, wenn es irgendwie geht. Ich finde, es spricht nichts dagegen, mal weinend wen anzurufen, die Freundin anzurufen, die Mama anzurufen oder den Papa oder sonst irgendwen zu sagen, mir geht's richtig scheiße, das einfach mal rauszulassen. Aber es bringt nichts, das immer wieder durchzukauen. Und leider Gottes ist oft genau das dann auch der Punkt, das muss man oft 10.000 Mal erzählen und 10.000 Mal wiederholen, bis man selber irgendwann mal so satt hat und das mal checkt.
Ja.
Und deswegen finde ich diese Variante mit dem Briefschreiben ziemlich gescheit, weil du irgendwann können die Leute im Umfeld leider einfach nicht mehr hören. Es ist, wenn das immer die, wenn immer dieselbe Beziehungsaussituation durchgekaut wird, jedes Mal, und es dreht sich, das finde ich immer so arg bei Menschen, die da so obsessed sind, dass die jedes Gespräch dann auch wieder auf dieses Thema hinlenken. So, du triffst sie mit einer Freundin und es ist so, hi, wie geht's? Ja, es geht gerade das und das. Und dann irgendwann in dem geht's wieder um diesen Ex-Typ zum Beispiel. Und es wird immer wieder drauf gelenkt und es wird halt so auch nicht besser. Sicher hat man dann einfach ein Mitteilungsbedürfnis, aber das ist echt der Punkt, den man wirklich ein bisschen mit sich selber ausmachen muss oder zumindest so verarbeiten muss, dass andere Menschen unterstützen seine Kinder, weil ab dem Zeitpunkt können sie es nicht mehr sein. Sie können nicht zum 50. Mal sagen, voll arg.
Ich finde halt, es ist wichtig, da auch zu schauen, wem man es erzählt, mit wem man redet. Man kann das schon, zum Beispiel, ich habe das auch schon mal Kooperationspartnern geschrieben, dass ich eben eine Trennung durchmache und momentan einfach gerade nicht die Kapazität habe, das umzusetzen. Du kannst es ja einfach klipp und klar einfach
in dein Umfeld droppen.
Aber ich glaube, da jetzt zum 100. Mal sagen, ja, und kann, weißt du, dann hat er das gemacht.
Wie findest du das?
Ich meine, wenn es vorbei ist, ist das leider halt auch vorbei. Und ich meine, ich verstehe, dass man sagt, dass man sich vielleicht Rat holt, ob man sich vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie man halt die Sachen, die man noch hat, zurückholt, wie was würde ich sagen. Also, aber immer wieder das durchkommt, es wird schwierig. Also ich habe das halt bei Freunden miterlebt, dass das halt einfach, ja, ich meine, ich bin jemand, ich höre einfach immer zu, weil ich auch der, ich bin auch irgendwie so, ich weiß, ich will nicht sagen resistent, aber ich kann mir Sachen, aber ich meine, Oma war Alzheimer-Patientin vielleicht. Ich bin resistent gegen jemand erzählt mir zum 100. Mal die gleiche Geschichte.
Ja.
Weil ich dann einfach auch, ich sage, habe auch mal klipp und klar meine Meinung irgendwann mal, also am Anfang bin ich mir sehr mitfühlend und dann sage ich irgendwann mal so, hey, nein, aus jetzt.
Mhm.
Du verfall da jetzt nicht wieder in dein Selbstmitleid. Mhm. Wie gesagt, ich habe da von vorne, habe ich von vorne richtig angefocht, deswegen habe ich gesagt, so, du
machst aber irgendwann das muss man dieser Herrn. Ja, irgendwann muss man dieser Herrn.
Du wirst ihm jetzt sicher nicht schreiben, du wirst jetzt sicher nicht das machen, du wirst das sicher nicht. Ich meine, ob sie es dann einhalten oder nicht, ist dann ihre Sache.
Aber es ist gut, dass du wer rausholt einfach.
Ja, und aber ehrlich ist ja noch diese ehrlichen, was ist diese Lebensohrfeigen, wie ich sie mal ganz gerne nenne.
Ja.
So hinhaut.
Und das hat ja dann auch, finde ich, nichts mit unsensibel sein zu tun, weil man es wirklich dann schon so oft gibt.
Du, wenn die Beziehung ein halbes Jahr schon vorbei ist.
Dann muss man sagen, get over it.
Dann muss man langsam eben die sagen, die pushende Rolle, hey, du machst jetzt was.
Ja, oder? Aber wirklich mit so Steps, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man einer Person oder sich selber einfach auch so kleine Ziele setzt im Alltag, an einem Tag, so, bah, die ersten paar Tage sind die allerschlimmsten, das weiß eh jeder. Oh, ja. Man muss einfach jeden Tag zumindest eine Sache machen, die einem Freude bereitet oder auf die man sich freut.
Ich würde sagen, dass man einfach wirklich sich so einen Kalender macht.
Ja, wirklich.
Ich habe das super gerne immer gemacht. Ich habe ein Blatt Papier, A4-Papier genommen, habe das eingeteilt in die 31-30 Tage, je nachdem. Februar ist halt scheiße, das sind 28. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, wenn ich dieses Monat geschafft habe, dann habe ich es geschafft.
Ja,
dann ist der schlimmste Teil ist dann vorbei.
Ja.
Der allerschlimmste Teil ist mit einem Monat getan.
Ja.
Weil danach tut es zwar noch weh, aber du bist zum Beispiel, ich habe bei dem einen im Sommer letztes Jahr habe ich wirklich beinhart jeden Tag geweint. Jeden Tag. Ich habe in die Dusche gegangen, habe geheult, bin aus der Dusche rausgegangen, habe die Tränen abgetrocknet und habe beim Kaffee trinken wieder angefangen.
Ja.
Es war wirklich durchgehend. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser mein Körper rausgedrückt hat, weil das so heftig war. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und dann habe ich das wirklich wie so ein Sportding gemacht, dass ich mir halt zum Beispiel jeden Tag Yoga gemacht habe, das habe ich mir einen Hackerl gemacht. Oder halt, es war nicht immer Yoga, es war halt Yoga, Sport, lange Spaziergänge haben gegolten, mit Freunden was draußen machen, ohne Alkohol hat gegolten. Also es waren dann wirklich, wie du sagst, diese happy Sachen, aber die halt immer mit einer Aktivität auch verbunden waren. Ich habe Lesen nicht mit reingenommen, weil ich das gefunden habe, dass man da auch viel zu für sich ist, alleine zu Hause und so.
Ja.
Im Nest. Ich bin immer auf, man musste was
draußen. Raus und aktiv, genau.
Und ich schwöre dir, es hat so geholfen mit diesen Abkreuzen, weil ich am Ende ja auch gesehen habe, okay, ich habe auch auf einmal in der Zeit viel mehr Sachen gemacht.
Ja.
bin voll weitergekommen und ich war nach dieser Zeit nicht nur super fit,
ja.
sondern ich war auch super glücklich auf einmal. Also nicht super glücklich, aber ich war so wieder, weil ich mich dann auch wieder gut gefühlt habe, weil ich mich dann auch sexy gefühlt habe.
Mit dir selber beschäftigt hast.
Ja. Voll. Aber wir sollten langsam zum Ende kommen,
glaube ich. Ja. Was ist ein schöner abschließender Satz zum Thema Liebeskummer? Er geht vorbei und man ist nicht alleine.
Na, ich habe noch eine schöne Sache. Ich glaube, dass auch jeder Liebeskummer uns dann weiterbringt und auf den Weg, den wir gehen sollen. Und ich glaube, dass man dann das wirkliche Glück erst dann findet, wenn man diese ganzen Aufgaben im Leben abgeschlossen hat.
Mhm.
Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass man da dadurch, wenn man keinen Liebeskummer hat und nicht an sich selber auch arbeitet, ich meine, man braucht es nicht immer Liebeskummer, aber wenn man nicht an sich selber arbeitet, kann man, glaube ich, nicht sein Glück finden.
Mhm. Schöner abschließender Satz. Da kann ich nichts mehr anmerken.
Wir müssen jetzt noch unseren Hackmack mit Instagram und dass du nicht Couchgefluester sagen kannst.
Couchgefluester.
Couchgefluester. Punkt Vienna.
Genau, also wird nur mehr in einem ganzen Satz formuliert. Ihr könnt uns natürlich gerne folgen. Wir freuen uns auch über die ganzen zahlreichen Nachrichten, die uns immer erreichen.
Ja.
Auf Instagram heißen wir couchgefluester.vienna. Ich bin Sinas Insta, Sina mit stummem H.
Und ich bin Leonie_Rachel.
Waldi hat nur kein Instagram-Profil, oder?
Ach, Waldi.dog oder so. Aber das nutze ich nicht. Also wenn ihr Nachrichten an Waldi schreiben wollt, was komplett in Ordnung ist, weil ich finde, er hat sich super brav verhalten.
Ja, wirklich.
Er war so ein braves Bubu. Dann könnt ihr ihm gerne das auch schreiben. Er freut sich voll. Übrigens, Waldi ist ein großer Fan von unserem Podcast. Auch wenn er kastriert ist. Er hat kein Liebesgefühl. Aber ich muss sagen, Sashi, das ist ganz, ganz, ganz komisch. Vielleicht das auch mal als Tipp reingeben. Holt euch eine Freundin mit Hund. Ich schwöre euch, mich hat dieser Hund bis jetzt... Erstens, Hunde sind super, weil du musst da an Gasse gehen.
Mhm.
Das heißt, du musst ständig rausgehen. Das heißt, als Hundebesitzer bin ich sehr glücklich, weil du musst für ein Lebewesen sorgen, musst dafür hast du die Verantwortung in der Zeit auch noch zu funktionieren. Das heißt, du kannst dich gar nicht so sehr verkrümeln. Und ich muss sagen, Waldi, ich nehme ihn halt oft mit, wenn ich da vorne fahre, da geht es nicht gut, weil die hat voll das Gespür für so, wenn er so lieb sein muss und dann lässt er sich streicheln, dann macht er irgendwas Blödes, Lustiges, dann kann man gar nicht weiter, wenn der Depp irgendwo herumkullert und seinen Popo in die Höhe streckt, aber gleichzeitig mit dem Kopf gegen das Küchenkastel-Relain, das ist, also ich finde halt, sucht euch Freunde mit Haustieren, die könnt ihr dann für eine Stunde streicheln, das tut voll gut. Ich glaube auch, dass das wirklich, wenn du halt, dass Tiere gut tun.
Mm.
Natur tut auch gut.
Ja.
Geht in die Natur raus. Verbindet euch wieder mit sozusagen Mutter Erde.
Ein schöner Schlusssatz.
Ja.
Danke, Leute, fürs Zuhören.
Yay, baba.
Ciao.